NDR Kultur à la carte.
Heute steht hier eine Frau im Mittelpunkt, die beweist, dass große gesellschaftliche Themen zugleich ernsthaft und unterhaltsam diskutiert werden können und dass 50 das perfekte Alter sein kann, um mit einem Debütroman so richtig groß rauszukommen. Herzlich willkommen, Mitu Sanyal.
Ich grüße Sie.
Viele Hörerinnen und Hörer kennen ihren Namen wahrscheinlich genau wegen ihres Debütromans Identity. Der hat eine Riesenwelle verursacht. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es geht darin um eine Professorin, die als Saraswati postkoloniale Studien unterrichtet und behauptet, Person of Color zu sein, also braune Haut zu haben und indischer Abstammung zu sein. Und dann fliegt das alles als Schwindel auf und die Frau heißt in Wahrheit Sarah Vera und ist eigentlich eine echte Kartoffel, also überhaupt keine Person of Color. Als dieser Roman rauskam, da gab es in meiner Wahrnehmung, Frau Sanyal, keine Talkshow, keinen Artikel, keine Radiosendung, in denen Sie nicht aufgefordert waren, über Fragen von Identität und Race und Zugehörigkeit zu sprechen. Wie erinnern Sie sich an diese irre Zeit?
Absolut. Also es war ja auch für mich völlig verblüffend, weil die ganzen Verlage vorher gesagt haben, total schöner Roman, aber den kriegen wir leider nicht verkauft.
Ach nein.
Das gibt ja nur drei Leute, die sowas lesen würden. Und dann ist er rausgekommen, war halt sofort ein Spiegel-Bestseller. Zum Glück oder tragischerweise war Corona, das heißt ganz, ganz viel davon war dann wirklich digital. Mhm. Und die Hälfte der Zeit dachte ich, meine Freunde haben es einfach programmiert, das ist nicht echt, das ist eine virtuelle Welt.
Ja, Mitu, du bist total berühmt.
Deinem Roman. Parallele Realitäten geschaffen. So. Ja, Sie sind Spezialistin dafür, Themen sichtbar zu machen und ins Gespräch zu bringen. Als sei es mit einer Kulturgeschichte der Vulva oder mit einem Buch, das hinterfragt, wie wir eigentlich über Vergewaltigung sprechen. Oder auch mit Ihrem aktuellen Roman, der heißt Antichristi. Ihren Weg zu diesem Roman und was die Geschichte Indiens eigentlich mit unserem Leben im Hier und Jetzt zu tun hat. Das wollen wir besprechen in dieser Sendung. Ich bin Esther Wilbrandt, Mitu Sanyal ist mein Gast und ich freue mich oder wir freuen uns, dass Sie uns zuhören.
Ja.
Mitu Sanyal ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, Sachbuchautorin und Schriftstellerin. Und ich verallgemeinere jetzt mal ganz böse und ganz stark, Frau Sanyal, und ich sage, unser Indienbild ist eigentlich geprägt von Klischees. Ein Chaos von Farben, Mythen, Göttern, dazu ein bisschen Yoga, Ayurveda, Bollywood, noch die Weisheit steinalter Männer und das Ganze unterlegt mit Dreck, Lärm und Armut. Und dann gibt's natürlich noch Mahatma Gandhi, der mit seinem gewaltfreien Widerstand Indien von der britischen Kolonialherrschaft befreit hat. Und jetzt kommen Sie, Mitu Sanyal, und schreiben einen Roman, der das alles auf den Kopf stellt, Antichristi. Das ist ein Figurenkabinett dostojewskischen Ausmaßes, das wir mal so ein bisschen vielleicht entwirren sollten zuerst. Wir fangen mal ganz klein an. Ihre Hauptfigur ist Durga und die fällt in London durch ein Zeitloch und reist quasi von 2022 zurück ins Jahr 1906. Wer Durga genau ist und was zu dieser Zeitreise geführt hat, dazu kommen wir noch. Erstmal möchte ich gern wissen, London 1906. Was ist an diesem Zeitpunkt so besonders?
Was ist an diesem Zeitpunkt so besonders? Es gab damals in London ein Haus, das India House hieß. Und das war auf der Oberfläche so ein Boarding House, so eine WG für indische Studenten. Und de facto waren da aber die indischen Revolutionäre, die Waffen geschmuggelt haben und Bomben gebaut haben. Als ich das erste Mal von India House erfahren hatte, war ich selber völlig überrascht, weil ich ja auch damit aufgewachsen bin. Wir haben den richtigen, den guten, den gewaltfreien Widerstand mit Gandhi gemacht. Und ich wusste nicht, dass es auch parallel bewaffneten Widerstand gegeben hatte und dass ohne den bewaffneten Widerstand Indien wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es immer noch britische Kolonie wäre, wahrscheinlich nicht, aber noch viel, viel, viel länger britische Kolonie gewesen wäre. Und weil der gewaltfreie Widerstand für mich persönlich, also als irgendwie Identitätsbildung so wichtig war, also dass irgendwie in den 80er Jahren, als ich politisiert wurde, hat die Deutsche Linke viel über Gewalt, über die politische Gewalt diskutiert und ob das nicht vielleicht eine Option wäre. Und ich konnte mich immer daran festhalten, es gab gewaltfreien Widerstand und er war erfolgreich, weil er das damals brutalste und mächtigste Empire der Welt aus Indien herausgeworfen hat. Und dann zu merken, ja, stimmt, aber stimmt nicht nur, hat auch wirklich mein Selbstbild ein bisschen erschüttert. Und deshalb wollte ich unbedingt diesen Roman schreiben, wollte sozusagen mit in India House einziehen. Und deshalb war es mir wichtig, dass meine Hauptfigur wirklich durch die Zeit reist und mit dem Blick des 21. Jahrhunderts auf diese Zeit schaut und versucht so, halt, warte mal, ich will das aber eigentlich verändern. Was passiert hier alles?
Ja, und um Ihre Durga quasi in dieser WG unterbringen zu können, haben Sie einen Trick angewendet. Durga taucht als Mann plötzlich auf, als junger, viel jüngerer Mann und zieht da ein. Und dieses India-Haus, ich habe auch erst gedacht, das hat die Frau doch erfunden, das kann es doch gar nicht geben. Was da ein- und ausgeht an politischer Prominenz, das ist unfassbar. Und im Zentrum dieses ganzen Kosmos, muss man ja fast schon sagen, steht eine Figur, die heißt Vinayak Damodar Savarkar. Ich habe es bestimmt völlig falsch ausgesprochen und das liegt daran, dass ich diesen Mann vorher nicht kannte. Den gab es aber wirklich und ich glaube, in Indien kennt ihn jeder und jede. Aber vielleicht geben Sie allen, denen es so geht wie mir, noch meinen kleinen Savarkar-Crashkurs.
Oh Gott, genau. Ich kannte Savarkar dadurch, dass mein Vater ihn den Hindu-Hitler nennt, tatsächlich. Savarkar ist das große Vorbild der aktuellen Modi-Regierung, also Narendra Modi, der Premierminister von Indien, nennt Savarkar als sein ganz, ganz großes Vorbild. Er hat auch sein Bild im Parlament gegenüber von Gandhis Bild aufgehangen, was zu großen Protesten geführt hat, weil Savarkar an der Ermordung Gandhis beteiligt gewesen sein soll. Das ist aber noch gar nicht das Schlimmste. Sollte man denken, das wäre schon das Schlimmste. Nein, es ist noch gar nicht das Schlimmste. Savarkar ist der Vater des Hindu-Nationalismus, also das, was Hindutva genannt wird in Indien. Er hat halt auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Hindutva, wer ist ein Hindu? Und das wird heute von der Regierung halt dafür verwendet, Muslime aus dem indischen Wir heraus zu definieren. Und deshalb war Savarkar für mich auch wirklich so der Antichrist.
Ich habe die ganze Zeit drüber nachdenken müssen, als ich Ihren Roman gelesen hatte. Wenn deutsche Politiker und Politikerinnen heute nach Indien reisen und über Arbeitsabkommen sprechen und Arbeitskräftemigration nach Deutschland verhandeln, dann verhandeln sie also mit einem fundamentalistischen, antimuslimischen Regime. Und das bezieht sich auch noch auf diese Figur aus Ihrem Buch, die Sie aber gar nicht so einseitig böse darstellen. Das muss man erstmal im Kopf zusammenkriegen.
Das war für mich auch eine wirkliche Herausforderung. Also während ich das Buch geschrieben habe, ist ja zum Beispiel Annalena Baerbock nach Indien gefahren und hat dann so ein bisschen über Umweltschutz gemeckert. Aber sie hat Muslime nicht mit einem Wort erwähnt. Und halt irgendwie natürlich diese Handelsabkommen gefeiert, weil wir sind ja gerade sehr, sehr angewiesen auf Indien, dass ja so diese Rolle zwischen BRICS und NATO einnimmt. Genau. Und irgendwie mit beiden irgendwie gute Verhältnisse pflegt. Also Indien macht es politisch geschickt, ob es irgendwie ethisch gut ist, ist nochmal eine andere Frage. Ja, das war ganz, ganz schwierig. Gleichzeitig, Savarkar ist ein sehr, sehr, sehr vielschichtiger Charakter. In meinem Buch ist er halt lange bevor er dieses Hindutva-Buch geschrieben hat. Er ist ein junger Revolutionär, der damals noch Hindu-Muslim Einheit gepredigt hat. Einer seiner besten Freunde und Mitarbeiter war halt Asaf Ali, der Muslim war. Und die haben halt engst zusammengearbeitet. Nach India House wird Savarkar zu zweimal lebenslänglich verurteilt werden. Er hat dann irgendwie sehr, wie soll ich sagen, eloquent gesagt, endlich haben die Briten das Konzept der Wiedergeburt verstanden. Und er ist in das schlimmste Gefängnis des britischen Empires tatsächlich deportiert worden nach Kalapani. Kalapani ist so eine Strafkolonie gewesen. Und die Briten haben dort muslimische Wächter dafür eingestellt, die hinduistischen Revolutionäre zu foltern. Teilweise bis zum Wahnsinn zu foltern und teilweise bis zum Tod. Savarkar hat das überlebt, war sehr, sehr lange dort und danach ist dann Hindutva entstanden. Mhm. Und in meinem Verständnis von ihm hat das auch dazu geführt. Das ist keine Entschuldigung. Nichts ist jemals eine Entschuldigung. Aber das war ein hochtraumatisierter Mensch danach.
Mhm. Ja, ich habe schon angedeutet und wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen raushören können, wie viele Fakten und Namen und Jahreszahlen sie in Antichristi wirklich aufwirbeln. Trotzdem ist das ein Roman geworden und kein Sachbuch. Es hat ja auch, wie jemand anders mal vorgeschlagen hat, was ich auch sehr spannend fand, ein Dokumentarfilm sein können. Warum wollten Sie dieses Thema als Roman verarbeiten?
Ich glaube tatsächlich, Menschen haben Romanen gegenüber ein ganz anderes Verhältnis als Sachbüchern. Also Stories sind ja so wie die Software, auf der unser Gehirn funktioniert. Und was mir auch bei meinen Sachbüchern aufgefallen ist, irgendwann hat man alle Argumente ausgetauscht und alle sind aber trotzdem noch wütend. Also es kann nicht aufgelöst werden. Mhm. Romane sind wie so ein trojanisches Pferd. Wir können durch die Augen von Menschen, die wir politisch vielleicht ablehnen, sehen und können verstehen, warum die Welt so wahrnehmen, wie sie sie wahrnehmen, ohne dabei gleichzeitig unsere eigene Identität aufgeben zu müssen. Ich erzähle auch nicht nur die politischen Geschichten, ich erzähle ganz viele persönliche Geschichten, ich erzähle auch diese Zerrissenheit dieser Frau, die ja durch die Zeit reist und irgendwie in diesem anderen Körper
weiß ankommt. Erst gar nicht, was ihr passiert.
Genau, weiß erst gar nicht, was ihr passiert. Sie ist plötzlich ein Mann, sie ist viel, viel jünger, aber sie hat ihre Kleidung mitgenommen. Ja. Das scheint das Authentischste an uns zu sein. Und es ging mir halt darum, all dieses wirklich fühlbar zu machen, um in diesen Ambivalenzen, um in dieser Vielstimmigkeit sein zu können. Und dass ich nicht diejenige bin, die dann sagt, ich beurteile, das ist richtig, das ist falsch. Und ich kann die Figuren für sich sprechen lassen.
Mhm. Und jetzt denken unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, aha, ja, Zeitreisen klingt schräg, aber okay, ist ja Literatur. Und ich sag mal, es wird alles noch viel schräger, als sie es jemals für möglich gehalten hätten. Ja, dazu erfahren wir dann gleich, kleiner Cliffhanger.
Thank you.
Die Autorin Mitu Sanyal ist mein Gast und wir sprechen gerade über ihren Roman Antichristi. Darin reist die Heldin Durga ungewollt ins Jahr 1906 zurück, steckt plötzlich in einem männlichen Körper und erlebt hautnah, wie in London eine Gruppe von indischen Revolutionären die Befreiung Indiens von der britischen Kolonialherrschaft plant. Aber ich sag mal, die Zeitreise ist eigentlich gar nicht mal so das Ungewöhnlichste an der Geschichte. Ich fasse kurz zusammen. Durga in ihrer weiblichen Körperform und im Jahr 2022 arbeitet in London an einer antirassistischen Neuverfilmung von Agatha Christies Krimireihe über den Detektiv Hercule Poirot. Dann stirbt die Queen, England ist im Ausnahmezustand. Und während Durga gleichzeitig noch ihre Mutter betrauert, die vor kurzem in Deutschland von einem Zug überfahren wurde und sich in London mit demonstrierenden Agatha Christie-Fans auseinandersetzen muss, löst sie als Sanjeev Anfang des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit Sherlock Holmes, keinem geringeren, einen rätselhaften Mordfall, der zur Schließung von India House führen wird. Okay, Mitu Sanyal. Wir sind hier unter uns. Welche legalen oder illegalen Substanzen waren im Spiel bei diesem Roman?
Es ist ja alles irgendwie, es ist alles Geschichte, es ist alles wirklich genau so passiert, wie ich es da erzähle, bis auf die Zeitreise.
Aber und bis auf Sherlock Holmes vielleicht.
Sherlock Holmes ist ja wirklicher als die Wirklichkeit. Ich glaube, jeden Tag kommen immer noch Briefe bei 221B Baker Street an, wo Leute ihm sagen, ich habe einen ganz schlimmen Kriminalfall, bitte, bitte hilf mir. Also für Menschen ist Sherlock Holmes realer wahrscheinlich als die meisten realen Privatdetektive. Es gibt einen echten Mordfall damals, der wirklich passiert ist, das erste internationale Attentat von einem Inder, der nach London gekommen ist und da den Chef des britischen Geheimdienstes umgebracht hat. Und das hat unglaubliche Wellen geschlagen. Es war der erste indische Märtyrer dann auch, der ist dann gehängt worden. Und in meinem Roman Durga, die ja in India House landet, der wachsen die Menschen halt so ans Herz. Und erstmal irgendwie will sie sowieso nicht, dass irgendjemanden umbringt. Mhm. Aber sie weiß genau, Madan Lal Dhingra wird für diesen Mord gehängt werden. Er ist ihr bester Freund in dieser Zeit.
Und sie weiß aus den Geschichtsbüchern, dass er gehängt werden wird, genau. Was er noch gar nicht wissen kann.
Und dann versucht sie halt, das zu verändern und dadurch wird dann Curzon Wiley eben nicht umgebracht, sondern er geht in ein Zimmer rein, verschließt die Tür von innen und dann ist er plötzlich weg. Da ist eine Blutlache, aber der Mann ist weg und trotzdem wird aber Madan Lal Dhingra verhaftet und Durga merkt jetzt, okay, sie hat die Vergangenheit verändert, aber nicht zum Besseren, sondern er wird jetzt einfach nur hingerichtet werden für einen absurden Mordfall als Fanatiker und er wird eben nicht als gefeierter Märtyrer gehängt werden. Und sie denkt jetzt, wenn ich diesen Fall aufkläre, werde ich vielleicht meine Zeit zurückkommen können. Sie trifft auf Sherlock Holmes, der aber nicht dieser sexy Benedict Cumberbatch ist, den man so aus Serien wie Sherlock kennt, sondern so ein bisschen Empire Holmes.
Und so überheblich, ne?
Naja, genau. Und Indern gegenüber halt vor allem. Und das ist aber völlig realistisch auch. Also sein Bruder war de facto die Regierung. Das war so die graue Eminenz hinter der Regierung. Das ist alles in diesen Büchern auch. Und wenn man die Bücher liest, und das war für mich auch das Aha-Erlebnis, ist da ganz, ganz viel über indische Geschichte, über indischen Widerstandskampf drin. Aber wir als europäische Leser bemerken es nicht. Warum bemerken wir es nicht? Weil wir dieses Wissen nicht haben. Mhm. Und ich wollte tatsächlich Sherlock Holmes als positive Figur schreiben. Also ich dachte, das ist dann so Light Relief in diesem Roman, in dem es so viel Gewalt gibt. Aber Sherlock Holmes hat sich einfach geweigert. Also der wäre dann nicht authentisch gewesen. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, auch diese Stellen zu schreiben.
Wie ist das mit dem Motiv der Zeitreisen? Da ziehen Sie im Roman eine Linie zur britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who. Aber eigentlich ist es, glaube ich, ein Motiv aus der alten indischen Literatur, richtig? Also ist es auch so eine Art Wiedergeburt?
Es ist ja tatsächlich so, also wenn man, egal was man sich anguckt, irgendwie die Inder haben es zuerst gemacht oder am lautesten gemacht oder am meisten gemacht. Also tatsächlich die erste verbriefte Zeitreise, die wir aus der Literatur kennen, kommt aus dem Mahabharata. Da gibt es eine Zeitreise von einem indischen König und seiner Tochter. Buff. Also es ist halt wirklich, alles ist immer mit allem verbunden.
Alles hängt zusammen. Alles hängt mit allem zusammen. Die Revolutionäre im India House, die Queen als Oberhaupt der Kolonialmacht Großbritannien, auch die alten Rassismen, die in der Popkultur à la Agatha Christie fortleben. Und die Heldinnen in ihren beiden Romanen, Frau Sanyal, die sind ganz selbstverständlich Mixed Race. Die sind indisch und deutsch. Und das ist auch genau das, was sie jetzt zum Beispiel am Fall von Hercule Poirot im Buch thematisieren, dass, ich weiß nicht, ich sage das jetzt mal ganz platt und in ganz dicken Anführungsstrichen, Menschen wie sie in der europäischen Popkultur zu lange nicht vorkamen oder höchstens als Klischee. Und trotzdem lieben sie diese Krimis von Agatha Christie. Wie passt das zusammen?
ich liebe Agatha Christie sehr, weil sie ja auch eine ganz irgendwie schillernde Person ist, die halt ganz viel in dem damaligen Orient herumgereist ist mit ihrem Mann, der Archäologe war, die viel Wissen über diese Welt hatte. Gleichzeitig gibt es einen Alltagsrassismus. Sie hat über 6 Jahrzehnte ihre Romane geschrieben. Das heißt, die ändern sich auch sehr. Also der selbstverständliche Rassismus der frühen Romane verändert sich extrem in den späten. Mhm. Alle guten Autoren, Autorinnen, egal wie sie selber die Welt sehen, sie stellen ja die Figuren so dar, dass man irgendwie als Leser und Leserin sich selber ein Urteil über die bilden kann. Und das funktioniert an den Agatha Christie-Romanen zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist einfach, dass Kriminalromane so eng mit der Geschichte des Empires, also des Kolonialismus, auch verbunden sind. Der erste Kriminalroman ist Wilkie Collins' The Moonstone. Der Mondstein ist halt aus Indien geraubt worden. In dem Roman wird er aber einer britischen Jungfrau geraubt. Also das ist dann der eigentliche Kriminalfall. Nein, der eigentliche Kriminalfall ist, dass ihr ihn aus euren Kolonien geraubt habt.
Ah, ist alles eine Frage des Blickwinkels.
Es ist alles eine Frage des Blickwinkels. Soziologie, Kriminalroman, aber auch die Psychiatrie sind alle sehr, sehr zeitgleich entstanden. Also diese Frage des Überwachens, wie überwachen wir Gesellschaften, wie versuchen wir Regelmäßigkeiten in Gesellschaften zu evaluieren. Der Detektiv ist ja auch ein paranoider Charakter, der ja irgendwie niemandem glaubt, der ja alle Daten sammelt und irgendwie immer eine Wahrheit hinter der Oberfläche vermutet.
Und auch nie wirklich Freunde hat oder so.
Genau, er muss immer irgendwie so ein Lone. Es gibt ja auch ganz viele Theorien darüber, warum er das sein muss und warum er so eine Retterfigur ist darin. Und was der Detektiv macht, er macht ja die Toten wieder lebendig. Er lässt sie sprechen und sie sagen, das ist mir passiert, das waren die Täter und die werden in dem klassischen Kriminalroman dann auch in der Regel bestraft. Das wünschen wir uns ja alle, ne? Truth and Reconciliation. Und viele, viele der Opfer dieser Welt werden niemals sagen können, was ihnen wirklich passiert ist. Und es wird niemals wirklich Sühne, Wiedergutmachung dafür geben. Und in gewisser Form passiert das in Kriminalromanen. Und gerade wenn man sie nochmal so ein bisschen postkolonial gegen den Strich liest, dann passiert halt ganz, ganz, ganz viel Aufregendes darin.
Mhm. Man muss es nur sehen, das ist das Ding, ja. Apropos sehen, wir kommen mal zum Hören. Ihr Mann hat Ihnen nämlich alle Bücher von Agatha Christie vorgelesen. Wie wunderbar ist das denn bitte? Das ist doch Husband Goals, oder?
Ja, also es ist tatsächlich so, mein Mann liest mir immer eine Gute-Nacht-Geschichte vor und der liest halt viel besser als ich. Und der liest ja auch noch unglaublich lange, er kann so eine Stunde am Stück vorlesen und alle Stimmen darin machen. Und wir hatten uns dann am Beginn von Corona überlegt, irgendwie, was können wir jetzt machen? Wir haben jetzt so viel mehr Zeit plötzlich. Und dann haben wir wirklich chronologisch von dem ersten bis zum letzten Roman die vorgelesen. Und sie ist eine wirklich gute Autorin. Und man guckt ja immer so ein bisschen drauf und denkt sich, ja, die ist so erfolgreich. Die kann jetzt nicht auch noch gut sein. Aber die ist stilistisch wirklich beeindruckend.
Ja. Sie selbst schreiben ja auch Hörspiele. Also sie hören nicht nur zu, sondern sie schreiben auch fürs Hören. Und das Sprechen und das Umgehen mit der gesprochenen Sprache, das ist Ihnen schon auch noch weiter wichtig, oder?
Absolut. Also meine Romane entstehen ja auch daraus, dass ich ein Kapitel schreibe und es mir dann selber immer so lange vorlese, bis es wirklich fließt.
Ah, auch laut.
Auch laut, ja, selbstverständlich laut. Und dann, wenn ein Kapitel fertig ist, dann lese ich es meinem Mann vor. Und der ist halt super, weil der konzentriert sich immer nicht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also er sagt dann nicht, gefällt mir nicht, sondern dann merke ich irgendwie, der ist mit dir Gedanken woanders, dann möchte ich, da muss ich nochmal dran. Genau. Niemand bügelt bei uns, gebügelt hat. Glaube ich, irgendwie ist es. Ich musste in meiner Kindheit immer bügeln. Und das ist, seit ich alleine lebe, habe ich nie wieder ein Bügeleisen angefasst.
Team nicht bügeln.
Und mir ist tatsächlich dieser Sprachfluss, dass die Sprache dich mitnimmt, dass man darin schwimmt. Dieser Roman ist ja auf den Rhythmus meines Atems geschrieben, tatsächlich. Deshalb hatte ich zum Beispiel mit der Übersetzung von Identity, es ist eine großartige Übersetzung ins Englische, also sie ist wirklich hervorragend. Aber immer wenn ich die lese, ich spreche ja nun, also mein Mann ist Brite, ich spreche fließend Englisch, aber es ist halt ein anderer Atemrhythmus und dann stocke ich halt und es fließt nicht so.
Und wenn Ihr Mann das liest? Als Brite?
Mein Mann kann das großartig lesen, okay. Ja, natürlich. Der kann aber wahrscheinlich jeden Text so lesen, das ist ja großartig. Also natürlich wollen wir immer eine überraschende, eine tolle, eine großartige Metapher haben, aber noch wichtiger als die guten Metaphern ist mir tatsächlich der Rhythmus. Mhm. Und das ist etwas Musikalisches, hat
Frau Sanyal, Sie sind aufgewachsen in Düsseldorf. Ihre Mutter stammt aus einer polnischen Bergarbeiterfamilie. Ihr Vater ist in Indien geboren. Das sind jetzt nicht so die Voraussetzungen, unter denen man als Frau in Deutschland sofort Karriere macht, oder?
Naja, ganz lange machte man als Frau in Deutschland sowieso keine Karriere. Das stimmt schon. Ja und nein. Also auf der einen Seite überhaupt nicht. Also weil ich ja wirklich diese Arbeiterfamilie meiner Mutter ganz stark immer im Hintergrund hatte und mich auch so irgendwie klassemäßig in Deutschland wahrgenommen habe. Wenn ich mir dann aber die Geschichte meines Vaters anschaue, der ist in Deutschland natürlich nicht so ernst genommen worden wie in Indien. Aber mein Vater stammt aus einer Brahmanenfamilie, das ist die höchste Kaste in Indien. Die Familie meines Vaters hatten eine Druckerei. Also auf der einen Seite, ich habe die Familiengeschichte weitergeführt und auf der anderen Seite ist ein großer Bruch, weil halt niemand in meiner Familie, meiner Mutter jemals studiert hat.
Genau, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch die Einzige in meiner Familie, die studiert hat. Das war eigentlich nie der Plan. Und man hat einfach einen anderen Blick auf die Welt, glaube ich, wenn man die andere Seite auch kennt.
Genau, ich bin halt nicht nur Mixed Race, sondern auch Mixed Class sozusagen.
Ja, gerade in unserer Eltern- und Großelterngeneration sind ja die meisten Migrationsgeschichten, Traumageschichten. Wie ist das in Ihrer Familie gewesen?
Es sind alles Geschichten, die einfach nicht erzählt wurden. Und das ist ja etwas, was mich halt auch wahnsinnig macht, weil ich kann Dinge ja nur begreifen, wenn sie erzählt werden. Mein Mann hat auch eine Migrationsgeschichte. Mein Mann ist aus England nach Deutschland gekommen und mein Vater hat dann angefangen, meinem Mann zu erzählen, welches Heimweh er nach Indien hatte. Also der ist halt irgendwie dann immer zum Bahnhof gegangen, hat den Zügen hinterher geguckt. Und das wusste ich nicht. Warum hat er mir das nicht erzählt? Weil die an dem Punkt etwas geteilt haben und weil er mich damit nicht belasten wollte. So, ja, aber es belastet mich, dass ich es nicht weiß. Die Geschichte meiner Mutter und der Eltern meiner Mutter aus Polen, als meine Mutter ein Kind war, hat man Polacken noch auf Kakerlaken gereimt. Das ist absurd. Also die ist im Ruhrgebiet und in Düsseldorf groß geworden und da waren ja eigentlich alle, kamen irgendwie aus Polen und Szymanski ist der häufigste Nachname und trotzdem hat die ganz massiven Rassismus gegen Polen erlebt und wollte das aber auch unbedingt, also nicht, die wollte meinen Vater heiraten, weil sie ihn geliebt hat, aber sie wollte auch unbedingt ihren polnischen Nachnamen loswerden, um dann weniger Rassismus zu erfahren. Und das ist natürlich irre, weil mit einem Nachnamen wie Sanyal erfährt man auch eine Menge Rassismus und das in ihrer subjektiven Wahrnehmung, aber Zagorski, bitte schnell weg loswerden.
Ah, spannend. Alles, was Sie so beruflich machen, hat ja mit Wissen zu tun. Als Journalistin, als Autorin, als Kulturwissenschaftlerin. Immer geht es darum, ganz viel Wissen sich anzulesen, aufzusaugen, weiterzuverarbeiten. Und ich habe so ein Bild im Kopf von einer kleinen MeToo, die am Tisch sitzt, am Abendbrottisch und so neunmal klug ihre Eltern nervt mit 1 Million Fragen. War das ungefähr so?
Nein. Also erstmal, ich glaube, wir haben gar nicht so viel zusammen gegessen. Meine Mutter ist, als ich 8 war, hat die angefangen, Abitur nachzumachen. Die ist, bis ich 12 war, zur Abendschule gegangen. Das heißt, man hat dann schon mal abends nicht zusammen gegessen. Aber meine Mutter hat mir dann immer ganz begeistert erzählt, was sie gerade alles in der Schule gemacht hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass mein Vater ja relativ lange auch relativ schlecht Deutsch sprechen konnte. Das heißt, wir hatten, weil damals hat man ja auch Kindern nicht Bengali beigebracht, weil bringen die nur eine Sprache bei, sonst lernen die keine richtig. Das heißt, wir hatten auch lange gar nicht so eine richtig geteilte Sprache miteinander. Ich habe auf der einen Seite wahnsinnig viel gelesen, aber nur Enid Blyton. Aber was Enid Blyton halt gemacht hat, und das habe ich als Kind schon gemerkt, die hatte ein großes Trauma, als bevor die in ihre Pubertät kam. Das heißt, die ist emotional wahrscheinlich auch nie erwachsen geworden, aber halt intellektuell schon. Das heißt, die spricht, wie ein Kind zu einem anderen Kind spricht. Und in meinen anderen Kinderbüchern hatte ich immer so diesen erhobenen Zeigefinger. Mhm, genau. Liebes Kind, lasst euch sagen. Und das war in ihren Büchern nie. Also es heißt auch diese ganze Bigotterie. Also ich habe schon gemerkt, dass es da viel Rassismus drin gab. Den Klassismus habe ich damals noch nicht so verstanden. Antiziganismus, Sexismus, alles ist drin. Aber es ist eben nicht von oben herab ein Sexismus, sondern es ist halt der Sexismus, den Kinder miteinander aushandeln. Und das ist eine andere Form. Damit konnte ich damals besser umgehen. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, meine Mutter hat mir, da konnte ich noch nicht schreiben, das erste in dem Blyton-Buch vorgelesen. Und ich wusste, ich will mehr davon, nicht mehr Geschichten, sondern mehr von diesen Geschichten. Und ich will auch solche Geschichten schreiben können. Und ohne Enid Blyton wäre ich niemals Schriftstellerin.
Hurra! Hurra auf Enid Blyton. Wie ist denn das heute? Weil Sie sagten, Ihr Vater hat so seine Geschichte so ein bisschen von Ihnen fernhalten wollen, auch um Sie zu schützen. Wie ist das heute? Haben Sie eine enge Verbindung? Haben Sie Kontakt zu den Familienangehörigen vielleicht? Reisen Sie oft nach Indien?
Das ist ja die andere Sache. Indien ist ganz, ganz weit weg. Gleichzeitig reist man da halt nur im Winter hin, weil im Sommer ist es einfach zu heiß. Das heißt, ich war als Kind da, als kleines Kind da und während meiner Schulzeit dann nicht mehr, weil man fährt nicht für die Weihnachtsferien, für diese 2 Wochen Weihnachtsferien nach Indien. Das heißt, mein Vater ist dann immer alleine nach Indien gefahren, in der Regel über Weihnachten und Silvester, was irgendwie für die Ehe meiner Eltern wirklich eine Herausforderung war. Irgendwann ist er dann direkt am ersten Weihnachtsfeiertag dann danach nach Weihnachten gefahren. Und ich bin dann mit meiner Mutter im Sommer nach, weiß ich nicht, Holland gefahren oder in die Eifel. Und dann als ich angefangen zu studieren, nach der Schule das erste Mal wieder nach Indien zu fahren, war wirklich, ich habe Verwandte getroffen, die ich nicht kannte, also die mich nicht kannten. Aber wir hatten ja dieses enge Verhältnis zueinander. Ich konnte kein Bengali, die Frauen in meiner Familie konnten in der Regel kein Englisch, die Männer konnten Englisch, aber Männer haben jetzt in der Regel mit jungen Frauen nicht so viel geredet. Das heißt, ich war die ganze Zeit mit den Frauen zusammen und wir hatten keine gemeinsame Sprache. Und es ist ja mit England viel einfacher. Das haben wir mit unseren Kindern dann ja auch gemacht. Wir sind dann regelmäßig nach England gefahren. Wir haben ganz viel englische Filme geguckt, englische Literatur gelesen. Das kann man alles machen, weil es halt viel, viel einfacher ist. Und trotzdem war es für die Kinder an irgendeinem Punkt dieses, können wir nicht mal was anderes machen? Können wir nicht mal einen richtigen, richtig normalen Film sehen?
Thank you.
Frau Sanyal, Ihre Romane Identity und Antichristi, die sind persönlich, die sind politisch, unterhaltsam sind sie auch. Und irgendwo da drin habe ich dieses phänomenale Wort gelesen, Diskursdisco. Ich dachte, genau, das ist es. Und die Bücher zeigen vor allem eins, menschliche Identitäten sind nie eindeutig. Und auch vor 120 Jahren wurden schon dieselben Debatten darüber geführt, wie heute auch. Also sprich, eine vermeintlich einfachere, sortiertere, homogenere Gesellschaft, zu der man jetzt angeblich zurückkehren will, seien das die Populisten in Deutschland oder in den USA oder sonst wo in Europa oder auch die Nationalisten in Indien vielleicht. Diese Vergangenheit, die hat natürlich nie existiert. Warum ist denn Ihrer Meinung nach diese rückwärtsgewandte Utopie trotzdem so stark und warum auch gerade jetzt so stark?
Genau, man hat ja wirklich das Gefühl, wir machen mit nicht so viel Politik wie mit der Vergangenheit.
Genau. Also anstatt mal positiv was in die Zukunft zu projizieren.
Wir halten uns, ne? Wir sprechen ja immer, wir brauchen eine Leitkultur und das ist ja immer zurückwärtsgewandt und nicht irgendwie ein Leitbild. Wo wollen wir als Gesellschaft gemeinsam hin? Für mich war es schon ein Aha-Moment, dass die Vergangenheit ähnlich divers war und teilweise noch diverser als die Gegenwart. Wir haben ja immer das Gefühl, jetzt sind wir total gemischt, aber damals waren wir monochrom. Mhm. Und das stimmt nicht. Und dieser Roman ist halt eben nicht indischer Widerstand in Indien, sondern indischer Widerstand hier in Europa. Ein Teil spielt ja sogar in Deutschland, in Stuttgart.
Genau, die sind total vernetzt in diesem India-Haus.
Absolut, ja. Absolut. Und da geht ja wirklich das Who's Who der internationalen Linken ein und aus. Lenin kommt vorbei, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, die Suffragetten, die IAA. Also ich werde ja immer nur nach Indien gefragt, aber es geht ja auch wirklich darum, wie international vernetzt die alle miteinander gearbeitet haben und trotzdem ihre Rassismen daran hatten. Also bei diesem Sozialistenkongress in Stuttgart, womit ja mein Buch auch aufhört, da ging es um den Kolonialismus, aber es durften nur Leute aus den kolonialen Nationen über Kolonialismus reden, obwohl es Linke waren. Und dann haben die Inder sich ja dieses Podium genommen, das ist alles historisch verbrieft und Madame Karma hat ja dann die erste Flagge der indischen Unabhängigkeit entrollt. Und daraufhin ist die Labour Party unter Protest rausgegangen.
Ja, und Geschichte heißt ja nicht umsonst Geschichte. Also wir verständigen uns eigentlich auf eine bestimmte Vergangenheitserzählung, auf Hauptfiguren auch und auf Schauplätze, auf Höhepunkte, sogar auf Endkapitel manchmal. Also genau eigentlich auch wie in der Literatur. Und was ich damit meine ist, natürlich sind die Fakten unveränderlich.
Wir schreiben ja ständig auch Geschichtsbücher um. Das ist ja, auch so irre.
Wir wählen aus und wir ordnen ein und wir hängen aneinander. Ne? Und dadurch sehen wir aber auch eben nur einen bestimmten Teil. Und was wäre, wenn wir diese weißen Flecken nicht hätten? Wäre die Welt dann ein besserer Ort?
Ich glaube, wir können einfach von diesen anderen weißen Flecken auch so viel über uns lernen. Und es ist eben nicht, wir müssen mal gerechter sein, wir müssen es mal für diese anderen Menschen machen, sondern es ist eben nicht nur ein Buch über Indien, sondern es ist halt wirklich auch ein Buch über uns, über unsere Kämpfe. Ja. Was ist der richtige Widerstand in einer falschen Welt? Und warum ist es auch so schwierig, über Gerechtigkeit zu sprechen darin?
Mhm, genau. Da gibt es in Ihrem Roman auch ein super Zitat. Wir kommen nochmal zurück auf Dr. Who, den Science-Fiction-Doktor, der sagt, ich übersetze das mal holprig, das ist eben die Schwierigkeit mit der Geschichte, die ist nie so, wie es in den Büchern steht. Das ist ganz ähnlich wie bei den Stephen King-Filmen. Das fand ich super. Das trifft es genau. Denn wir Deutschen haben ja, also jetzt mal abgesehen vom Brexit vielleicht, in der Regel ein sehr wohliges Gefühl zu Großbritannien. Miss Marple fällt einem ein, Cornwall und Mr. Bean und rote Telefonzellen und die Abgründe dahinter, die sehen wir nicht. Sehen wir die nicht, weil wir davon auch profitieren und das gar nicht so sehr an uns ranlassen wollen?
Also mein Mann sagt ja immer, dass die Deutschen dieses unglaublich positive Gefühl Großbritannien gegenüber haben, weil irgendwie die Briten unsere Besatzungsmacht sind. Zumindest in Nordrhein-Westfalen stimmt das
eine
ja
flauschige Besatzungsmacht.
Ja, genau. England ist ja sehr, sehr gut in ihren Kulturexporten. Also in vielen anderen Punkten, jetzt die Autos fallen auseinander und Brexit hat auch nicht geklappt und so weiter. Aber Popkultur, Kulturexporte, das machen sie sehr gut. Und da ist ja auch ganz viel Gutes dran. Also es ist ja ohne Zweifel. Aber das Bild, was sie verkaufen, ist halt wirklich, wir kriegen es alles nicht so hin und wir sind so ein bisschen und alles geht schief.
Wir sind so ein bisschen Hugh Grant.
Genau. Ich weiß jetzt auch nicht. Und de facto, also diese Brutalität des Empires, und ich forsche wirklich seit 25 Jahren zu diesen Themen, auch wissenschaftlich, und trotzdem, ich habe vor kurzem ein Nachwort für Shashi Tharoors Buch über das britische Empire, eine Zeit der Finsternis, geschrieben, und das nochmal wirklich komprimiert zu lesen, es ist jedes Mal erschreckend. Wir lernen sehr wenig überhaupt über unsere Kolonialgeschichte in der Schule, also ich habe gar nichts gelernt.
Ich auch nicht.
Meine Kinder haben jetzt ein bisschen in ihrem Abitur machen müssen, aber meistens war es dann die französische Kolonialgeschichte. Geschichte, auch interessant. Aber das Wissen darüber, dass es eben nicht, da regiert ein Land ein anderes Land, ist irgendwie unfair, sondern dass es wirklich darum ging, ein Land maximal auszubluten, egal wie viele Menschen dabei sterben. Mhm. Oder beim klassischen Siedlerkolonialismus wie in Amerika, dass man dann eigentlich das Land will und die Leute da irgendwie möglichst
die stören. Ja.
Genau, irgendwie. Die können sterben oder in Reservate gebracht werden.
Ja.
Oder also diese unglaubliche Brutalität, die dahinter steckt, diese unglaubliche Entmenschlichung, die dahinter steckt, die ist uns überhaupt nicht klar, aber sie spiegelt sich halt häufig darüber, wie wir jetzt noch über die Welt reden, in so einem Unbewussten über die Welt reden. Oder es wird ja in dem Roman, wird ja auch verhandelt, dieses so, ja, warum adaptieren wir jetzt eigentlich schon wieder Agatha Christie, warum machen wir nicht einen eigenen Film, eine eigene Serie mit indischen Hauptfiguren? Also und dann sagt halt dieser Chef, ja, diese ganzen fremden Namen, nee, das ist so unübersichtlich. Und dann sie aber, Sherlock Holmes musste man auch lernen.
Poirot, ne?
Genau, das sind ja auch eben keine Namen, ja, mit denen wir sofort etwas verbinden. Das heißt, ja, wenn wir sie häufig hören, verbinden wir etwas damit und dann werden sie auch Individuen für uns. Und dann eine der ersten Rezensionen zu dem Roman war dann irgendwie, ja, diese ganzen fremden Namen, ist ja so unübersichtlich. Deshalb habe ich auch hinten wie bei Dostojewski, ja, so ein Namensregister gemacht.
Genau, Sie haben schon diese Entmenschlichung angesprochen. Und ich war auch so, mir ging es so wie Sanjeev-Durga in ihrem Roman. Ich konnte nachvollziehen, dass die sich radikalisiert haben, da diese Widerstandskämpfer, weil die einfach diese permanente Unterdrückung erlebt haben, diese Entmenschlichung und keinen anderen Weg gesehen haben als die Gewalt. Und das kam mir so wahnsinnig aktuell vor, dass Leute sich radikalisieren, weil sie keinen anderen Weg mehr sehen. Ich weiß, der Roman ist natürlich lange vor heute geschrieben worden, aber hat die Welt um sie rum da so ein bisschen mit reingespielt in diesen Roman im Schreiben?
Also die Welt ist definitiv in den Roman hineingeblutet. Unter anderem ist ja die Queen gestorben,
stimmt,
während ich den Roman geschrieben habe. Also wie organisieren wir Trauer? Das ist die eine Sache. Aber ich bin dann teilweise gefragt worden, ist das der Roman zum Nahostkonflikt? Er war fertig geschrieben vor dem 7. Oktober, natürlich. Aber die Vergangenheit und die Gegenwart ist natürlich niemals dieselbe. Aber sie reimt sich so ein bisschen. Und was für mich so immer die Frage war, wir gucken ja immer, was ist der richtige Widerstand? Was ist der richtige Widerstand?
Ja.
Das heißt, wir haben einen viel höheren ethischen Anspruch an den Widerstand als an Staaten. Also die Staaten, die ja das Gewaltmonopol haben, da sagen nicht, ist das jetzt ethisch? Ist das jetzt ethisch? Sondern irgendwie, da müssen wir ganz gute Argumente gegen Kriege haben. Und dass ich ja eigentlich sage, ich möchte ja global, dass wir alle abrüsten. Wir müssen weiterhin global über Pazifismus, über andere Lösungen sprechen. Und das wird dann natürlich sich ebenfalls auf den Widerstand auswirken. Also nur bei Menschen, die unterdrückt werden, zu sagen, ihr habt es aber nicht richtig gemacht, das ist halt immer sehr, sehr leicht. Und trotzdem, indem wir die Waffen unseres Gegners benutzen, verwandeln wir uns auch in unseren Gegner.
Sie gehen an jede Figur, die Sie haben in dem Roman, mit so einer großen Komplexität und Offenheit ran. Das finde ich sehr beeindruckend. Also niemand ist irgendwie nur böse oder nur gut, das ist ja klar, aber auch so von allen Seiten angucken und was ist seine Motivation und aus welcher Richtung kommt er und in welcher Position ist er gerade oder sie? Was begründet sein Handeln? Das finde ich wahnsinnig spannend. Und an einer Stelle schreiben Sie sinngemäß, dass man bei allem Widerstand immer auch eine Idee vom Zusammenleben danach haben muss. Und generell vertreten Sie die Position, wir brauchen viel mehr Liebe in der Politik.
Wir brauchen definitiv eine Politik der Liebe, um auch wieder über Utopien reden zu können.
Ja.
Weil wir reden ja im Moment immer nur, wogegen kämpfen wir. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wir müssen gegen die AfD kämpfen, aber wir sind uns wahrscheinlich in keinem einzigen Punkt einig, was sind denn unsere eigenen Inhalte, unsere eigenen Ziele. Genau, das ist so ein bisschen die Synthese in dem Roman. Es gibt ein verbrieftes Treffen in der Haus zwischen Savarkar und Gandhi. Beide halten große Reden, Savarkar für den Waffenwiderstand, Gandhi für den Unbewaffneten und dann steht Madame Karma, eine große, wichtige Unabhängigkeitskämpferin, Freiheitskämpferin in Indien auf und sagt, es wird niemals den einen ohne den anderen geben, wir werden es niemals entscheiden können, aber was wir machen müssen, in der Art, wie wir Widerstand leisten, muss die Gesellschaft enthalten sein, die wir herstellen wollen. Und diese Gesellschaft muss auf Prinzipien wie Gewaltlosigkeit und egalitärer Gesellschaft und so weiter basieren. Und das war mir schon wichtig. Also nicht zu sagen, ja, alle haben irgendwie recht, sondern auch irgendwelche Lösungen anzubieten darin.
Ja, genau. Und Es ist so eine schöne Vorstellung, wenn jetzt im Wahlkampf, im deutschen Wahlkampf einfach ein bisschen mehr der Fokus auf der Liebe wäre und weniger auf dem Kampf, oder?
Naja, das hört sich immer so einfach, also ne, das hört sich immer so an, seid doch alle netter zueinander, was ich damit halt wirklich meine, radikale Liebe. Wir müssen auch unseren Gegner als Menschen wahrnehmen. Und das würde ja in vielen der aktuellen politischen Debatten, was geht ja wirklich nur noch um Delegitimierung. Wir stimmen an einem Punkt nicht übereinander, also bist du böse und darfst nicht mehr mitmachen in der politischen Arena. Die Menschen werden aber nicht platzen, sich auflösen, werden weiter in einem Land miteinander leben. In einer Demokratie muss es Streit geben. Es muss unterschiedliche Meinungen geben, weil in einer Diktatur gibt es keinen Streit. Da ist das verboten. Aber in einer Demokratie muss eben genau dieser Raum erhalten bleiben und wir müssen uns trotzdem weiterhin als Menschen wahrnehmen können, um zu sagen, wir sind an dem Punkt nicht einer Meinung, aber an einem anderen Punkt können wir vielleicht zusammenarbeiten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mito Sanyals Romane Identity und Antichristi sind bei Hansa erschienen. Mein Name ist Esther Wilbrand und ich sage Mito Sanyal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei mir im Studio waren und alles Gute. Und ich bin sehr gespannt, was als nächstes von Ihnen zu hören sein und zu lesen sein wird.
Ganz herzlichen Dank auch von mir für dieses wirklich schöne Gespräch.